SRF 1
Echo der Zeit. Schuldig, sagt ein Richter in Kairo, verurteilt 21 Fußballfans zu Tode und vergrößert damit die Welle der Gewalt, die über Ägypten rollt. Nein zur Abzockerinitiative, sagen die SVP-Delegierten nach einem hörenswerten Rededuell.
Ganz im Jargon von Christoph Blocher, seiner Albis-Gürtel-Rede: Durchheben, nicht schauen lassen, gewinnen.
Fordert Initiant Minder.
Durchheben, nicht schauen lassen, gewinnt. Er hat mich zitiert, aber das macht noch keinen Blocher-Kollege. Ja?
Antwortet, na wir wohl. Und Miloš Zeman sagen die Wählenden in Tschechien und kürenden Linkspopulisten zu ihrem neuen Präsidenten. Echo der Zeit, am Mikrofon Roman Villinger. Es waren die schlimmsten Fußballkrawalle in der Geschichte Ägyptens. 74 Menschen sind vor knapp einem Jahr bei Zusammenstößen zwischen Fußballfans in der Hafenstadt Port Said ums Leben gekommen. Heute hat ein Gericht 21 Anhänger des Clubs aus Port Said zum Tode verurteilt und damit eine neue Welle der Gewalt ausgelöst. AD-Korrespondent Hans-Michael Ehl.
Die Todesurteile gegen 21 Angeklagte haben eine ganze Stadt in Wut versetzt. In Port Said im Nordosten Ägyptens griffen aufgebrachte Fußballfans und Angehörige der Verurteilten Polizeistationen an und versuchten, das Gefängnis zu stürmen, in dem die meisten der Verurteilten untergebracht sind. Inzwischen hat die Armee die Kontrolle über die Stadt übernommen. Der Bahnverkehr nach Port Said wurde unterbrochen, Zufahrtsstraßen wurden weiträumig abgesperrt. Fast 30 Menschen wurden getötet, rund 300 wurden verletzt. Im Lauf des Nachmittags demonstrierten Fans des Kairoer Clubs El Ahli, der bei der Fußballkatastrophe im Februar 2012 die meisten Opfer zu beklagen hatte, am Innenministerium in Kairo. Sie kritisieren, dass bisher keiner der Mitangeklagten Sicherheitsoffiziere bestraft wurde, und sie halten die verurteilten Fußballfans für Bauernopfer. Die eigentlichen Verantwortlichen für die Eskalation der Gewalt seien bisher nicht belangt worden. Die Urteile gegen Beamte, die während des Spiels für die Sicherheit verantwortlich waren, sollen Anfang März verkündet werden.
Was das Urteil und die neuen Krawalle für Ägypten bedeuten, wir sprechen darüber hier im Echo der Zeit nach den Nachrichten mit Christoph Studer.
Die SVP Schweiz lehnt die Abzockerinitiative von Thomas Minder ab und spricht sich für den indirekten Gegenvorschlag des Parlaments aus. Der Entscheid der Delegierten im solothurnischen Balztal fiel mit 295 gegen 160 Stimmen deutlich aus. Zuvor hatten Initiant Thomas Minder und Christoph Blocher ihre Standpunkte dargelegt. Die Delegierten fassten auch die Nein-Parole zum Familienartikel mit 482 Nein gegen eine Ja-Stimme. Auch die grünliberale Partei GLP lehnt die Abzockerinitiative von Thomas Minder ab. An einer Versammlung in Solothurn sprachen sich 63 Delegierte dagegen aus, 48 dafür. Ja sagen die Grünliberalen hingegen zum Familienartikel in der Bundesverfassung. Mit 104 zu 11 Stimmen empfehlen sie die Vorlage zur Annahme. In Tschechien ist der linksgerichtete Kandidat Miloš Zeman zum neuen Staatspräsidenten gewählt worden. Gemäß Angaben des Statistischen Amtes in Prag erhielt der 68-jährige ehemalige Regierungschef 55% der Stimmen. Der liberal-konservative Kandidat, Außenminister Karel Schwarzenberg, kam auf 45%. Für die Weltwirtschaft im laufenden Jahr gäbe es Signale der Hoffnung. Aber kein wichtiges Land dürfe nun nachlassen im Bemühen, sein Budget in Ordnung zu bringen. Dies haben führende Wirtschaftsexperten zum Abschluss des Weltwirtschaftsforums in Davos festgehalten. Die wirtschaftliche Erholung der letzten Monate sei noch sehr fragil, meinte etwa Christine Lagarde, Chefin des Internationalen Währungsfonds IWF. Am Treffen in Davos haben rund 2500 Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft teilgenommen. In Mali sind die französischen Truppen nun auch im Osten des Landes, in der Stadt Gao, zum Angriff übergegangen. Die Truppen hätten die Kontrolle über den Flughafen und eine wichtige Brücke über den Fluss Niger erlangt, teilte das Verteidigungsministerium in Paris mit. Zuvor hatte die französische Luftwaffe Stellungen der Islamisten bombardiert. Die Kämpfe um Gao dauerten aber noch an und sie seien heftig. In Irak hat das Parlament ein Gesetz verabschiedet, mit dem es Premierminister Maliki verunmöglicht werden soll, für eine dritte Amtszeit anzutreten. Die Parlamentsabgeordneten verabschiedeten ein entsprechendes Gesetz, mit dem eine neue Kandidatur Malikis für das Regierungsamt im Jahr 2014 verhindert werden soll. Die Parlamentarier werfen dem Regierungschef vor, er sei dafür verantwortlich, dass im irakischen Parlament wichtige Investitionsentscheide nicht verabschiedet werden könnten und er zu viel Macht auf sich konzentriere. Im Sport gibt es im Gegensatz zu gestern heute auch Erfolgsmeldungen. Sportredaktor Reto Held.
Beim Skifliegen im norwegischen Vikersund zeigte Simon Ammann wieder einmal seine Klasse. Zum ersten Mal seit längerer Zeit sprang der Schweizer aufs Podest und verpasste als Zweiter den Sieg nur ganz knapp. Diesen holte sich Gregor Schlierenzauer, der damit seinen 46. Sieg im Weltcup feierte und damit den Rekord von Matti Nikkanen egalisierte. Und auch im Bob sieht es gut aus. Beat Hefti ist zusammen mit Thomas Lamparter auf Silbermedaillenkurs an der Bob-WM in St. Moritz. Nach 2 von 4 Läufen liegen die Schweizer deutlich hinter Francesco Friedrich aus Deutschland, aber noch deutlicher vor Stephen Holcomb, dem Dritten nach dem ersten Tag. Und im Skifahren kamen die Schweizer hingegen weiter nicht auf Touren. Patrick Küng war bei der Abfahrt auf der Streif als bester Schweizer 15. Es gewann Dominik Paris aus Italien. Und beim Riesenslalom in Maribor wurde Dominik Gysin als beste Schweizerin auch nur 19. Hier gewann eher überraschend Lindsay Vonn. Tina Maase wurde 2. und holte sich dennoch vorzeitig den Gesamtsieg in dieser Disziplin.
Reto Held. Das Wetter. Morgen Sonntag ist es zuerst sonnig, später ziehen aus Westen Wolken auf. Am Abend und in der Nacht gibt es dann vielerorts Regen oder Schnee. Die Höchstwerte bei 2 bis 5 Grad.
Sie hören nicht der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Fußballfans, Todesurteile und ein schwacher Start. Wir sprechen über die Hintergründe der neuen Unruhen in Ägypten. Käse, Verfassung und Ferdinand Hodler, Christoph Blocher und Thomas Minder sprechen über die Abzockerinitiative. Dann er wolle Präsident aller Tschechen sein, von links bis rechts und umgekehrt, sagt Miloš Zeman. Was bitte heißt das? Dann die Firmenchefs am WEF sorgen sich um junge Arbeitslose. Und was wollen sie für sie tun? Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt, unter srf.ch. Das Spiel zwischen den beiden ägyptischen Fußballclubs Al-Masri aus Port Said und Al-Ahli aus Kairo vor knapp einem Jahr war kaum abgepfiffen, als Anhänger des Gastgebervereins das Spielfeld stürmten. Mit Brechstangen, Messern und Schusswaffen gingen sie auf die Fans aus Kairo los. 74 Menschen wurden getötet. Heute verurteilte ein Gericht 21 Anhänger des Clubs aus Port Said zum Tode. Die Fans aus Kairo jubeln, in Port Said spricht man von einem politischen Urteil. Ich habe Sonja Zekri, die Kairo-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung und des Tagesanzeigers, gefragt. Was spricht denn dafür, dass es sich tatsächlich um ein politisches Urteil handelt?
Das ist ein Verdacht, der hier natürlich immer in der Luft liegt. Und die Angehörigen der jetzt Verurteilten sagen, unsere Angehörigen sind ein Bauernopfer, die Regierung will, dass sich die Situation irgendwie wieder beruhigt und will den Fußballfans von Ahli entgegenkommen, weil diese wiederum auch mit Gewalt gedroht haben und mit Chaos gedroht haben. Die Ultras sind Fußballfans mit einer langen Tradition im Kampf gegen die Polizei. Sie haben vorher Brücken gesperrt und U-Bahnen gesperrt, mit Chaos gedroht, wenn das Urteil verschoben wird oder zu milde ausfällt. Da kann man sich schon fragen, ob es überhaupt möglich gewesen wäre, ein Urteil zu fällen, bei dem hinterher Gewalt vermieden hätte werden können.
Dieser Prozess zu den Fußballkrawallen geht ja noch weiter. Auch 9 Polizisten sind wegen der Krawalle angeklagt. Was wird Ihnen vorgeworfen?
Die Fußballfans von Ahli werfen ihnen vor, dass sie nicht eingeschritten sind, als die Fans der gegnerischen Mannschaft auf das Spielfeld gestürmt sind, dass sie die Türen verschlossen haben. Die meisten der Toten sind erstickt oder niedergetrampelt worden. Und vor kurzem hat der Staatsanwalt noch neue Beweise angekündigt. Da hat es geheißen, es soll möglicherweise auch Verbindungen zu alten Mubarak-Getreuen geben. Aber das ist alles noch sehr unklar. Wir haben bis jetzt die Begründung für diese Todesurteile ja auch nicht gehört. Das soll ja erst Anfang März passieren.
Wieso hat man den Prozess eigentlich in 2 Teile geteilt?
Möglicherweise war das ein Versuch, ein bisschen aus der Spannung ein bisschen die Luft rauszulassen. Man sieht jetzt, dass das überhaupt nicht funktioniert hat, dass man sozusagen erst den Fans von Ahli sagen kann, also ihr habt jetzt 21 Todesurteile, was sehr, sehr viel ist, selbst in einem Land, wo immer wieder auch Todesurteile ausgesprochen werden. Und im zweiten Teil soll eben unter anderem gegen die neuen Polizisten und Sicherheitskräfte das Urteil verkündet werden. Vielleicht hat man versucht, ein bisschen den Druck rauszunehmen. Man weiß jetzt, es hat nicht funktioniert.
Schon gestern ist es in Ägypten zu Ausschreitungen gekommen bei Demonstrationen zur Feier des Sturzes von Mubarak vor 2 Jahren. Ägypten scheint weit von Stabilität und Ruhe entfernt zu sein.
Ja, das stimmt. Die Schwierigkeit ist inzwischen, dass der Staat sehr, sehr schwach ist und dass die Menschen überhaupt nicht mehr das Gefühl haben, dass sie auf irgendeine Weise von diesem Staat noch Recht bekommen. Entweder, weil sie generell der Regierung der Muslimbrüder und Präsident Mursis feindlich gegenüber sind oder kritisch und misstrauisch gegenüber sind oder weil der Sicherheitsapparat funktioniert nicht. Und so sehen Sie eben in Ägypten fast jeden Tag Streiks, Blockaden von Gleisen, einzelne Berufsgruppen wie die Richter boykottieren Regierungsanordnungen wie im Verfassungsreferendum. Und da versuchen die Menschen sich eben auf eigene Faust Recht zu verschaffen, indem sie zu ganz unorthodoxen und oft auch anarchischen Mitteln greifen. Allerdings muss man, wenn ich das noch anfügen darf, sagen, diese Unruhen ergreifen fast nie das ganze Land. Wenn Sie an die Badeorte am Roten Meer gehen, da werden Sie davon sehr, sehr wenig mitkriegen.
Sonja Zeke berichtet für die Süddeutsche und den Tagesanzeiger aus Kairo. Die SVP Schweiz tat sich schwer damit, ihre Position zur Abzockerinitiative zu finden. Die Parteileitung sagte nein, die kantonalen Parteien in Zürich und Aargau ja. Nach einem kernigen Rededuell zwischen Thomas Minder und Christoph Blocher waren die Reihen heute an der Delegiertenversammlung in Ballstall dann aber doch ziemlich geschlossen. Deutlich beschlossen die SVPler ein Nein zur Initiative. Pascal Krauthammer.
Dabei hatte alles so gut begonnen für Thomas Minder. Der Vater der Abzockerinitiative hob gleich zu Beginn seiner Rede die Bundesverfassung und einen Emmentaler Käse in die Höhe.
Der Unterschied zwischen dem indirekten Gegenvorschlag, den sehen Sie hier, löchrig wie ein Emmentaler Käse, und dem kompakten Initiativtext, stichfest wie die Bundesverfassung.
Sogleich spielte Minder auf den Mann, seinen Gegenspieler Christoph Blocher.
Meine Damen und Herren, das Original ist immer besser. Und das weiß auch Christoph Blocher als Kunstsammler.
Zum Beispiel die Strafbestimmung, diese gäbe es nur mit der Abzockerinitiative. Diese brauche es, um die raffgierigen Manager zu bekämpfen.
Der Dieb, der Räuber, der was gestohlen hat, der muss sein Diebesgut auch nicht nur einfach zurückgeben, sondern bekommt auch noch eine Buße oder sieht das Gefängnis. Also von dem her ist dieser Passus goldrichtig, wenn er in der Verfassung ist.
Die SVP sei eine Volkspartei und die Abzockerinitiative der Wille des Volkes.
Oder man könnte auch sagen, ganz im Jargon von Christoph Blocher, durchheben, nicht lucklar, gewinnen.
Christoph Blocher antwortete nicht weniger kämpferisch, nahm den Ball auf.
Das Beste an der Rede von Herrn Ständerat Minder war der Schlusssatz. Durchheben, nicht lucklar, gewinnt. Er hat mich zitiert, aber das macht noch keinen Blocher, Kollege. Ja?
Ja, er sei Kunstsammler und so wisse er auch, was ein gutes Original ausmache.
Ferdinand Hodler hat jeden Entwurf übermalt, weil er ungenügend war. Und dann gab es etwas.
Die Minderinitiative gehe zu weit, so Blocher, der frühere Ems-Chemiechef, zum Beispiel mit der elektronischen Generalversammlung.
Ich habe es ausgerechnet für unsere Firma. Erste Investition 5 Millionen. Meine Damen und Herren, laden Sie nicht den Betrieben solchen Unsinn auf. Das ist Dummsinn und hat nichts mit den Abzockern zu tun.
Diese Meinung teilten viele der Delegierten, die ans Mikrofon geradezu drängten.
Wer Initiative und Gegenvorschlag sorgfältig einander gegenüberstellt, muss erkennen, dass der Gegenvorschlag den Stier an den Hörnern packt, ohne ihn zur Schlachtbank zu führen.
Auf der anderen Seite die Befürworter der Abzockerinitiative.
Wir sind die Partei des Mittelstandes und ich möchte eigentlich nur kurz die Frage stellen, gehören die Abzocker, die zweistellige Millionensummen kassieren jedes Jahr, gehören die zum Mittelstand? Meines Erachtens überhaupt nicht.
Liebe SVPler, Signal auf Rot, Initiative ja.
Doch nur 160 Delegierte hoben am Schluss ihren Stimmzettel für die Abzocke-Initiative in die Höhe. Man zählte 295 gelbe Stimmzettel dagegen. Ganz zur Freude von Christoph Blocher.
Könnt noch ein bisschen filmen da. Ihre geile Zettel da.
Weniger erfreut dagegen Thomas Minder.
Man spürt das ganz starke Auseinanderdriften des Establishments gegenüber der Basis, die anscheinend bei dieser Vorlage anders tickt oder anders entscheiden möchte.
Tatsächlich sind in der Stimmbevölkerung die Befürworter der Initiative laut aktuellen Umfragen noch in der klaren Mehrheit. Nach dem heutigen Entscheid der SVP-Delegierten können die Gegner der Abzocke-Initiative wieder hoffen.
Miloš Zeman heißt der neue Präsident Tschechiens. Er hat sich in der Stichwahl mit 55% der Stimmen gegen den konservativen Außenminister Karel Schwarzenberg durchgesetzt. Ich bin jetzt verbunden mit Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann in Prag. Was hat den Ausschlag gegeben für dieses letztlich doch ziemlich deutliche Resultat?
Ich denke, entscheidend war zuletzt wohl die Diskussion der vergangenen Woche über die Beneš-Dekrete, das große Tabuthema in Tschechien. Die Dekrete besiegelten die Vertreibung der deutschen Minderheit nach dem Krieg. Schwarzenberg äußerte sich kritisch dazu, regte an, dieses dunkle Kapitel der Geschichte aufzuarbeiten. Das kam überhaupt nicht gut an. Denn für die Tschechen ist das Kapitel abgeschlossen. Sie wollen großmehrheitlich nichts wissen von einer Relativierung der Dekrete. Das würde als Schuldeingeständnis interpretiert. Und noch immer haben viele Angst, die Deutschen könnten ihren enteigneten Besitz zurückfordern. Diese Diskussion hat Schwarzenberg entscheidend geschadet. Seine Gegner stürzten sich förmlich auf das Thema, interpretierten seine Aussagen um, durften sich so richtig empören. Und geschadet hat ihm sicher auch, dass er der gegenwärtigen sehr unpopulären Regierung angehört, die für die happigen Sparmaßnahmen verantwortlich ist.
Das heißt, das war eher eine Wahl gegen Schwarzenberg als für Zeman.
Ja, das kann man so sehen, zumal noch heftig darüber gestritten wurde, ob Schwarzenberg überhaupt ein echter Tscheche sei, eher der Adelige, der die meiste Zeit seines Lebens im österreichischen Exil verbrachte und auch den Schweizer Pass hat. Man warf ihm vor, nicht korrekt Tschechisch zu sprechen, und seiner österreichischen Frau warf man vor, überhaupt kein Tschechisch zu sprechen. Das hat sicher noch ein paar Wähler bewogen, ihre Stimme dem Gegenkandidaten Zeman zu geben. Aber man darf auch die Qualitäten Zemans nicht verkennen. Er ist zwar ein Haudegen, ein Populist, wie er im Buche steht, laut, direkt, manchmal vulgär, aber er hat auch eine starke Meinung. Er gilt als entscheidungsfreudig, als Leaderfigur. Er ist der Mann der kleinen Leute, der gern auch mal in die Hospoda geht, in die Kneipe und einen Schnaps trinkt. Das gefällt vielen.
Und wofür steht Zeman politisch?
Nun, Zeman ist dem linken Lager zuzurechnen. Er war ja mal Chef der Sozialdemokraten, führte eine linke Regierung Ende der 90er Jahre, hatte sich dann aber im Streit von den Sozialdemokraten getrennt und eine eigene kleine Partei gegründet, die im Parlament aber nicht vertreten ist. Zeman setzt sich für einen starken Sozialstaat ein, nach skandinavischem Vorbild. Er ist gegen die Sparpolitik der bürgerlichen Regierung. Zeman ist aber auch ein glühender Nationalist. Er vertritt eine europakritische Haltung, wenn auch nicht gar so kritisch wie der jetzige Amtsinhaber Václav Klaus. Zum Beispiel befürwortet er eine gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik. Aber die EU solle sich auf wichtige Kernaufgaben beschränken und den Nationalstaaten sonst weitgehend freie Hand lassen. Und Zeman versteht sich auch als Vertreter des ländlichen Tschechien und ist deshalb zumindest kein Gegner einer großzügigen Subventionspolitik.
Jetzt ist Zeman also Präsident. Was ändert sich denn mit dieser Wahl für Tschechien?
Es wird sich zunächst bei der Außenwirkung wahrscheinlich etwas verändern. Tschechien hat nun einen redseligen Lebemann als Präsidenten, einer, der nicht gar so ideologisch und verbissen gegen alles und jedes ist wie der jetzige Amtsinhaber Klaus, der international nur noch als zorniger alter Mann wahrgenommen wird. Politisch wird sich zunächst nicht viel ändern. Die bürgerliche Regierung bleibt noch gut anderthalb Jahre im Amt. Der Präsident kann zwar mit seinen Vetos die Regierungspolitik ein bisschen verzögern, aber nicht direkt beeinflussen. Was sich gesellschaftlich verändert, das bleibt offen. In diesem Wahlkampf, der sehr aktiv war und die Tschechen mobilisiert hat, haben sich Gräben aufgetan, ein Stadt-Land-Graben, ein Links-Rechts-Graben, ein Jung-Alt-Graben. Ob Seemann diese Gräben zuschütten und die Nation auch wieder einen kann, das ist fraglich. Bisher ist er eher als Spalter aufgetreten.
Informationen direkt aus Prag. Besten Dank, Marc Lehmann. Seit 2 Jahren revoltieren Schiiten im Golf Emirat Bahrain gegen das sunnitische Königshaus. Doch um Religion gehe es bei diesem Konflikt nicht, sagt der Führer der schiitischen Wifaq-Partei.
Just we want to be a human in our countries and have our right to choose our government and our policy. We all demand for democratic, unfortunately, in these countries for 100 years now.
Die schiitische Bevölkerung verlange ihre demokratischen Rechte bereits seit über 100 Jahren. Doch der Monarch geht mit aller Härte gegen Demonstranten vor und die USA und Europa blicken zur Seite. Bahrain, morgen Abend Thema in der Sendung International um 18.30 Uhr, gleich nach dem Echo der Zeit auf SRF 1. In diesen Minuten wird gesungen am WEF in Davos. Eine Darbietung des Davos Choir bildet den Schlusspunkt des diesjährigen Weltwirtschaftsforums. Ein zentrales Thema am WEF war die hohe Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa. Die Firmenchefs warnten vor einer verlorenen Generation und vor sozialen Unruhen. Und sie präsentierten Rezepte, wie Stellen für Junge geschaffen werden können. Barbara Widmer.
In den Vorstädten von Paris oder Marseille, in Barcelona oder in Athen, überall das gleiche Bild. Heerscharen junger Leute auf der Straße, klagt Maurice Lévy, Chef der französischen PR-Firma Publicis Group.
These people want to work. They are not saying, okay, I'm
Diese jungen Leute wollten arbeiten, sie wollten nicht Almosen vom Staat, sondern eine Zukunft aufbauen. Als Unternehmer und als Gesellschaft schuldeten wir ihnen einen Job.
The family and we as entrepreneurs and we as a society, we are guilty of not offering that job.
Am einfachsten ließe sich das Problem mit Wirtschaftswachstum lösen. Aber in Europa ist noch kein Aufschwung in Sicht. Deshalb müssen Wirtschaft und Gesellschaft jetzt zusammenstehen, fordert Unternehmer Lévy.
We have to agree in kind of national contrat social, where
es brauche einen Contrat social. Jeder habe einen Beitrag zu leisten, um das Problem der Jugendarbeitslosigkeit zu entschärfen. Der Staat müsse die jungen Leute ausbilden und sie für den Arbeitsmarkt befähigen. Aber auch die Wirtschaft müsse in die Jungen investieren, mit Praktikumsplätzen auch für wenig Qualifizierte und mit gezielten Investitionen in junge Firmen. Die französische Publicis Group hat deshalb zusammen mit der Telekomfirma Orange einen Fonds eingerichtet. Insgesamt fließen so 300 Millionen Euro in junge, aufstrebende Firmen. Wachstum sei bitter nötig, sagt auch der Belgier Patrick Demasenaire, oberster Chef des weltweit tätigen Stellenvermittlers Adecco.
It's not a financial crisis, it's a labor crisis. We are not productive enough, we are not competitive enough.
Es sei nicht eine Finanzkrise, sondern eine Arbeitskrise. Wir seien zu wenig produktiv und zu wenig wettbewerbsfähig. Die Amerikaner arbeiteten durchschnittlich 5,2 Wochen mehr pro Jahr als die Europäer. Diesen Nachteil im globalen Wettbewerb gelte es zu beseitigen, fordert Demasenaire.
It's either taking a salary cut and doing the same thing for less. To be competitive, reducing the taxes on labor.
Tiefere Löhne oder aber längere Arbeitszeiten würden Europa wieder wettbewerbsfähig machen. Davon profitierten auch die Unternehmen. Ihre Kosten würden sinken, die Gewinnaussichten besser. Der Adecco-Chef fordert die Unternehmen auf, die Jugendarbeitslosigkeit sofort zu bekämpfen. Mit Stellen- und Qualifikationsprogrammen für Berufseinsteiger. Der Anfangslohn dürfe dabei keine Rolle spielen. Entweder bringe man sie in einen billigen Job und verschaffe ihnen Berufserfahrungen oder man lasse sie draußen. Dann seien sie wohl für immer verloren für den Arbeitsmarkt. Und das könnten wir uns nicht leisten. Auch für Christopher Pissarides von der London School of Economics ist jeder Job besser als keiner.
And that experience is invaluable. You know, it helps a lot in future employment prospects,
sagt der Arbeitsmarktspezialist und Nobelpreisgewinner für Wirtschaftswissenschaften. Er fordert die Wirtschaftsführerin Davos auf, dringend zu handeln. Die vielen arbeitslosen Jugendlichen bräuchten schleunigst eine Perspektive. In seinem Heimatland Griechenland beispielsweise könnten mit EU-Hilfe sofort Infrastrukturprojekte gestartet werden. Das brächte den Leuten Arbeit und Verdienst.
Repair the motorways. Prepare some big port.
Man könnte Autobahnen reparieren oder Fährhafen ausbauen. Es brauche Beschäftigungsprogramme. Sie schafften Perspektiven und geben den Leuten den Schwung, um die dringend nötigen Reformen an die Hand zu nehmen.
Jugendarbeitslosigkeit, also eines der großen Themen dieses Jahr am WEF. Schon seit Montag in Davos ist auch Susanne Giger, ich bin jetzt mit ihr verbunden. Was waren denn sonst die herausragenden Themen am WEF dieses Jahr?
Es war dieses Jahr ein Europaforum. Auch wenn es Debatten zu Afrika und China gab, die europäischen Themen beherrschten die Agenda. Und dabei kam immer wieder der Warnfinger, Achtung, noch nicht entspannen, 2013 fordert von uns Knochenarbeit. Und dies wohl zu Recht, denn dieses Jahr war die Stimmung wieder viel gelöster. Wenn man vergleicht, letztes Jahr, da waren die Leute wirklich gelähmt. Man hatte Angst, dass die Eurozone demnächst auseinanderfalle. Jetzt geht es zwar etwas besser, aber von einem tiefen Niveau aus und auf dünnem Eis und deshalb wohl nicht ungefährlich.
Das WEF 2013 geht also zu Ende. Was denn ein guter Jahrgang?
Ich würde sagen mittelmäßig. Es gab nicht das große Highlight oder Überraschungen. Zum Teil kommen immer wieder die gleichen Politgrößen, die gleichen Experten und sie bringen nicht so viele neue Ideen und Gedanken. Interessant fand ich dafür die neuen Köpfe. Sie kommen mit einer neuen Art. Ich denke da gerade an die junge Verhaltensökonomin Ulrike Mamendje. Solche neuen Köpfe könnte ich mir noch mehr vorstellen. Speziell war dieses Jahr sicher, dass 12 Nobelpreisträger hier waren, so viel wie noch nie aus den Bereichen Medizin, Physik, Ökonomie, Politik. Sowieso hatte so dieser fächerübergreifende Austausch, dieser fand dieses Jahr eigentlich besonders statt. Er hatte so ein besonderes Gewicht. Und nicht zu vergessen, positiv war das Weltwirtschaftsforum sicherlich für die Schweizer Regierung. Sie war dieses Jahr sehr präsent, hatte zahlreiche Treffen mit wirtschaftsführenden Ministern und konnte so zumindest die Kontakte pflegen.
Das WEF ist ja vor allem ein Ort der Begegnungen. Welche wird Ihnen denn in Erinnerung bleiben?
Ja, da muss ich zwei Begegnungen erwähnen. Die eine hat mich einfach sehr verwundert, mit welcher Arroganz der Chef der Grossbank JP Morgan Chase, Jamie Dimon, auf einem Podium saß und sich überhaupt keiner Schuld bewusst war. Ich würde behaupten, das wäre vor ein paar Jahren nicht möglich gewesen. Da wäre Protest und riesige Kritik aus dem Publikum gekommen. Ein wirkliches Highlight war dann für mich wirklich die Begegnung mit der Chefin des Internationalen Währungsfonds, IWF, Christine Lagarde. Ich durfte sozusagen bei einem Kaminfeuergespräch dabei sein und da kam auch der Mensch Christine Lagarde hervor, wie sie manchmal zweifle, ob sie das alles könne. Sie sage sich dann, ein Mann würde sich diese Frage nicht stellen und so schiebe sie die Zweifel wieder auf die Seite. Sie antwortete immer präzis, clever und hat auch noch eine große Portion Witz. Sie hatte die gesamte Gesellschaft im Größten aus Wirtschaft und Politik überzeugt.
Besten Dank nach Davos. Susanne Giger war das zum Schluss des Weltwirtschaftsforums in Davos. Und zum Schluss des Echo der Zeit für heute. Verantwortlich war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Thomas Akola, am Mikrofon Roman Fillinger. Echo der Zeit gibt es noch einmal um 19 Uhr auf SRF 2, SRF 4 und der SRF Musikwelle oder auf srf.ch/Echo der Zeit.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.